Schön, dass du da bist. Ich bin Claudia Dübendorfer, Head of MeinTV, und das hier ist der MeinTV Wochentalk. Zusammen mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen nehme ich dich mit in unseren Praxisalltag. Zu echten Geschichten, spannenden Erkenntnissen und Momenten, die berühren und bewegen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. So, hallo, heute zu einer neuen Folge und heute beginnen wir mal ganz am Anfang. Wir, das ist Angela Hess und ich. Hallo Angela!
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Claudia. Ich freue mich schon total auf unser Thema heute.
Ich auch, weil darüber haben wir nämlich gar noch nie groß gesprochen. Wir beleuchten heute mal das Thema, das Vorgespräch. Und ich weiß, dass wir beide gerade da ein bisschen unterschiedlich vorgehen, ne? Ich springe da gerade rein und du schaltest einen Schritt voran. Erzähl mal, wie geht das bei dir?
Ich habe wirklich immer, ich glaube, ich habe es noch nie ohne gehabt, ein Telefonat vorher mit einem Elternteil. Das heißt, die melden sich bei mir, buchen einfach in meinem Kalender einen Telefontermin, für den ich mir 20 bis 30 Minuten Zeit nehme. Dann rufe ich die Eltern zu dem Termin an. In den allermeisten Fällen sind es die Mütter, aber nicht immer. Manchmal beide, manchmal auch nur der Papa. Und dann lasse ich mir immer erzählen, um was es geht. Also natürlich Name, Alter und Klasse des Kindes, logisch, ne? Aber dann sage ich immer, wo drückt denn der Schuh? Und dann fangen die so ein bisschen an zu erzählen. Manche sind auch ganz strukturiert und wissen genau, was sie sagen sollen. Manche sind so, ja, ich weiß, ich will was erzählen, aber ich bin ganz überfordert. Aber tatsächlich sind diese Gespräche für mich unfassbar wertvoll, weil ich mir da schon ganz viele Notizen machen kann und ich auch merke, wie das Elternteil zum Kind steht und zu der vermeintlichen Problematik. Weil da hörst du ja, was die sagen. Oh, jetzt hat es jetzt gerade heute Vormittag hatte ich schon ein Gespräch und dann sagte die Mutter, oh, jetzt haben wir halt eine Realschulempfehlung und sie hätten aber gerne das Gymnasium gehabt und mussten und haben das Gymnasium dann durchgeboxt. Und dann weiß ich schon im Hintergrund, okay, da ist ein gewisser Wunsch der Eltern da, was die Schulbildung anbegeht. Deswegen muss das jetzt noch nicht der Wahnsinnsdruck für das Kind sein, aber es ist ein Anspruch da, ein Wunsch. Also so kleine Informationen. Aber ich kann halt mit den Eltern auch dann eben, sag mal, Tacheles reden oder ein bisschen dezidierter nachfragen, ohne dass das Kind dabei ist und zuhört.
Aha, sehr
Ja.
schön. Und
Weil
sag
wenn du
mal,
es halt im Vorgespräch in der Praxis hast, ne, also das, wenn die reinkommen, ne, dann sitzt man immer erst allen zusammen, dann erzählen natürlich die Eltern nicht mehr so viel. Und ich will das auch gar nicht. Wir kommen ja gleich zu dem echten Vorgespräch. Aber da können dann halt, ich sag mal, die Eltern vom Leder ziehen und sagen natürlich, fast der erste Satz ist immer, ich habe das beste Kind der Welt und das ist so toll. Und dann haben wir aber leider noch die und die und die Thematik. Und deswegen finde ich das für mich, ich wüsste gar nicht, wie wohl ich mich fühlen würde, wenn ich das nicht hätte.
okay, aha. Also du bildest oder du machst dir schon mal ein Bild am Telefon, ne? Und das
Von
machst du
der
immer
Familie im
Telefon?
Prinzip, ja, zumindest
Ja.
halt so, wie es das Elternteil sieht, das ich am Telefon habe.
Ja. Das heißt, kann man bei dir gar nicht direkt einen Termin buchen, sondern es geht immer über ein Vorgespräch.
Richtig. Ganz,
Ah.
ganz am Anfang hatte ich das so,
Ja.
und habe dann aber irgendwie gemerkt, ach, wenn die dann echt vor der Tür stehen und ich nichts habe, außer diese paar Zeilen Datenblatt, das sie mir vorher schicken, und manchmal ist es ja auch echt mager ausgefüllt, dann habe ich mich nicht so gut vorbereitet gefühlt und deswegen habe ich das vorgeschaltet. Und wenn auch ältere Kinder kommen, also das Jüngste war, glaube ich, eine 15-Jährige, aber ist das 17, 18-Jährige, die sind dann bei dem Telefonat auch dabei.
Ah, okay.
Genau. Ich hatte es, wie gesagt, auch schon mal mit einer 15-Jährigen. Und ansonsten die 17-, 18-Jährigen, neulich ein 18-Jähriger, der war nicht dabei. Da habe ich auch die Mutter gesagt, ey, wenn der eh Bescheid weiß, dass sie anrufen, wieso ist der jetzt gerade nicht dabei?
Ja.
Also das ist die andere Richtung. Aber ich habe ja meistens so zwischen 6 und 12 sind die bei mir alt. Und dann
Ja.
sind die natürlich nicht dabei. Und dann können wirklich die Mama, ist ja meistens die Mama, ein bisschen Ballast auch abladen und eben wirklich erzählen, wie sie es zu Hause wahrnimmt oder was sie aus der Schule erzählt bekommt, wo der Schuh dann eben drückt. Und ich kann auch immer noch fragen, was denn, also wenn ich sage, was glauben Sie denn, wie Ihr Kind reagiert, wenn Sie jetzt mit mir ums Eck kommen?
Ja.
Dann weiß ich nämlich auch schon, ist es für das Kind so eine Muss-Geschichte, wo es halt hin muss? Hat es überhaupt keinen Bock? Wird es vorsichtig sein? Wird es mit beiden Beinen reinspringen? Also da habe ich schon mal ein bisschen eine Einschätzung von der Mama.
Ah, und wie oft, also das klingt jetzt ein bisschen für mich so, Wie oft kommt danach, nach so einem Vorgespräch, keine, oder nach einem Kennenlerngespräch, keine Sitzung zustande? Wie oft sagst du dann, ja, aber wenn das so ist, dann macht das jetzt keinen Sinn?
Nee, das sage ich tatsächlich nicht. Manchmal ganz,
Okay.
ganz, ganz selten sage ich, oh, ich hätte gern, dass Sie noch mal zum Kinderarzt gern und die gehen und die zwei Sachen vorher abklären. Das kann passieren, dass ich das sage. Ich sage auch, dass wir schauen müssen, aber spätestens nach zwei Sitzungen dann wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, also ob wir passen, ob das Kind mit mir kann und ob ich die Richtige für das Kind bin. Das sage ich dann schon. Und die Eltern von der anderen Richtung betrachtet, ich sag mal, 9,5 von 10 Gesprächen sagen dann auch die Eltern, es hört sich so gut an, dass wir das auf jeden Fall jetzt mal einen Termin ausmachen, beziehungsweise zwei mache ich dann ja immer aus, damit wir gucken, dass wir dem Kind helfen können.
Cool. Das ist spannend. Deine Variante ist wirklich anders als meine. Bei mir buchen die Leute direkt einen Termin. Sie können kein Kennenlerngespräch buchen, und schicken mir vorab das Datenblatt. Natürlich gibt es Eltern, die mich einfach mal unverbindlich anrufen. Meine Telefonnummer ist ja klar ersichtlich. Man kann mich anrufen. Aber die wenigsten machen das, die meisten buchen direkt. Und dann gucke ich mir erstmal das Datenblatt an. Also es gibt ja da wirklich die Möglichkeit, steht bei mir auch in der Terminbestätigung, fühlt euch frei, hier mal abzuladen, einfach mal alles zu schildern, was die Eltern beschäftigt mit dem eigenen Kind. Und dann gucke ich mir das erstmal an. Und erst dann, wenn nötig, rufe ich die Eltern an.
Ah, das
Ja.
heißt, du kriegst das Datenblatt, wenn du Glück hast, auch rechtzeitig vor dem Termin und nicht erst am
Immer.
Tag vorher.
Nee, immer rechtzeitig. Wirklich tatsächlich. Die kriegen ja das direkt mit der Terminbestätigung, kriegen die das geliefert. Und ich hatte noch nie einen Fall von Eltern, die mir das Datenblatt erst kurz vor dem Termin
Ah,
zurückgeschickt haben.
spannend.
Ja, das klappt tatsächlich gut. Bin ich auch überrascht, ehrlich gesagt. Aber das klappt gut. Und dann gucke ich mir das erstmal an. Und wenn ich da Fragezeichen spüre oder ein bisschen mehr wissen möchte, dann melde ich mich bei den Eltern und dann
Okay.
sprechen wir noch mal telefonisch. Und dann passiert es bei mir durchaus, dass ich sage, ich glaube, aktuell macht eine Sitzung noch keinen Sinn. Eben, vielleicht das Kind, wie du jetzt gerade vorhin erwähnt hast, geh bitte nochmals beim Kinderarzt vorbei, klärt das noch ab oder spricht erstmal noch mit dem Kind, gerade wenn es sich um Teenager handelt, bevor man den widerwilligen Teenager mir in die Praxis
Ja.
reinprügelt, du kennst das.
Ja.
Aber also es ist selten, dass ich dann sage, hey, wir verschieben diesen Termin. Und dann bin ich bereit für die Sitzung und bin sehr offen dafür, was passiert, wenn die Eltern oder meistens natürlich die Mama dann mit dem Kind zu mir in die Praxis kommen. Und
Und
dann mit
jetzt macht es auch, also ein Teil macht da total Sinn von dem, was du sagst. Es macht alles Sinn. Entschuldigung.
Welcher Teil macht keinen Sinn?
Nee, auf was ich gerade raus wollte, ist, dass bei mir manchmal, nicht oft, aber manchmal sind diese Datenblätter wirklich sehr dürftig ausgefüllt. Was natürlich daran liegt, weil wir schon telefoniert haben und die denken, na, ich habe doch schon alles erzählt. Bei
Ja.
dir haben sie das ja nicht. Das heißt, da laden sie im Datenblatt halt komplett ab.
Genau.
Ja.
Ist so. Und weißt du, es passiert mir auch ab und zu, dass mich eben irgendeine Mama oder ein Papa kontaktiert, telefonisch, erstmal einfach mal so, um zu hören, wer ich so bin und so. Und dann erzählen die mir eine halbe Stunde lang die ganze Leidensgeschichte. Und ich bin dann vielleicht noch gar nicht bereit, um mitzuschreiben. Das passiert halt mitten im Alltag. Ich gehe ran und dann ist so jemand am Telefon. Dann schreibe ich nicht mit. Und das, also weißt du, wenn das ein paar Mal passiert, irgendwann, wenn die dann 3, 4 Wochen später einen Termin buchen, weißt du gar nicht mehr so genau, ne?
Ist das
Also
dann weg, ja?
ist es weg. Und deshalb habe ich es lieber schriftlich und frage danach nochmals nach.
Okay,
Ja.
ja. Ja, mitschreiben tue ich auch im Vorgespräch ohne Block. Also manchmal, also selten, aber manchmal passiert es dann auch, dass jemand unangekündigt anruft. Die meisten buchen halt aus dem Kalender einen Termin.
Ja.
Und dann bin ich halt gerade in der Küche irgendwie am Wurschteln, gehe halt ans Telefon. Ich so, okay, der Zettel, Herd aus. Okay, ja, ich kann mir gerade Zeit nehmen oder vielleicht eben auch nicht, ne? Aber ich
Genau.
weiß, was du meinst. Wenn man nicht mitschreiben kann, ist das echt blöd.
Aber du, jetzt möchte ich eine kritische Frage stellen. Das ist bei dir quasi obligatorisch, dass man bucht erst das Kennenlerngespräch. Du sagst, 30 Minuten nimmst du dir Zeit. Zwei Fragen dazu. A, wie kontrollierst du diese Zeit? Also wenn die da mitten im Erzählen sind, sagst du, stopp, 30 Minuten vorbei, auf Wiederhören. Und B, machst du das kostenlos? Das ist ja, also unter Umständen hast du ja dann wirklich einige Stunden jede Woche, wo du solche Gespräche hast.
Es ist kostenlos, ja, da bin ich immer wieder am Überlegen, ob ich das ändere. Bin da aber noch nicht ganz klar, weil ich könnte ja sagen, kostet so und so viel und dann, wenn ein Termin zustande kommt, kann ich es dann immer noch drauf anrechnen. Aber im
Ja.
Moment ist es kostenfrei und tatsächlich sind die meisten dieser Gespräche dauern eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Es ist sehr selten, dass wir auf die 30 gehen und wenn ich merke, es geht auf die 30, dann sage ich, wie es ist. Es sagt, er will, jetzt müssen wir hier den Sack zumachen. Sie können mir alles weitere ins Datenblatt schreiben, wenn wir denn sagen, dass wir jetzt nach einem Termin suchen wollen. Weil dann möchte ich die Zeit eben für die Terminsuche nutzen, weil wir zappen nur noch 2, 3 Minuten. Und das verstehen die Leute auch. Also das ist völlig in Ordnung. Ich hatte wirklich noch nie jemand, der dann irgendwie weiter wie ein Wasserfall geredet hat, sondern dann sind wir entweder zusammengekommen oder nicht. Also das klappt gut.
Okay,
Ja.
spannend,
Ja.
spannend. Mein Zeitmanagement so habe ich überhaupt nicht im Griff. Also weißt du, ich mache viele so Kennenlern-Zooms für mein TV. Wenn jemand sich für die Ausbildung interessiert, dann sind eigentlich 30 Minuten sind geplant.
Ja,
Bei mir
okay.
wird es immer eine Stunde.
Oh, okay,
Ja,
ja.
weil ja, man lernt sich ja halt ein bisschen kennen und berät ein bisschen ausführlicher. Ah, spannend. Also, okay, finde ich auch eine gute Variante, erstmal diesen telefonischen Kontakt zu haben und dann eben das Datenblatt und dann geht es ja dann los in der Praxis. Da bin ich jetzt gespannt. Wie machst du das? Das Vorgespräch, die Mama kommt, das Kind kommt. Ah, hallo, hallo, wie geht es
Genau,
jetzt?
hallo, hallo. Ich sag mal, in fast allen meinen Vorgesprächen lasse ich die Eltern links liegen. Es sei denn, es ist natürlich ein Kind, das so schüchtern ist, dass es vielleicht nicht mal in den Praxisbereich reinkommt, sondern wir arbeiten nachher im Garderobenbereich. Das passiert ja auch manchmal.
Okay.
Aber in der Regel kommen die ja rein und gucken sich um. Und ich sage auch, ey, schau dich hier wirklich gut um, such dir den bequemsten Platz aus. Und dann hocken die sich hin. Und dann ist eigentlich meine Standarderöffnung so, dass ich sage, hey, ich weiß schon ein bisschen was von dir, weil deine Mama so nett war, so ein Datenblatt auszufüllen. Und wir zwei, wir kontrollieren mal, was da drin steht. Dann grinsen die schon, weil sagt Mama kontrollieren, super Idee. Und dann
So.
machen wir natürlich, wie das Kind heißt, wie die Eltern heißen, das Geburtsdatum, das erstaunlich oft verkehrt ist. Ja, weil die dann da irgendwie das eigene Geburtsdatum oder weißt du, wenn noch mehr, wenn Geschwisterkinder da sind, dann wird es in der Hektik dann irgendwie, also es ist lustig so. Ich sag mal, jedes 10. Datenblatt hat da einen Fehler drin. Dann freut es die Kinder schon mal, dass sie was gefunden haben. Und dann gehe ich halt so durch. Bist du wirklich in der und der Klasse? Und na, was hat denn die Mama noch geschrieben? Und dann sage ich, weil wir ja auch immer nach Hobbys und Leidenschaften fragen, ey, da steht, dass du Klavier spielst, seit wann machst du denn das? Also, das ist so der Anfang, um damit wir ein bisschen warm werden können. Und dann sage ich irgendwann, gesagt, ey, du bist ja nicht nur im Klavierspielen gut, sondern noch in was anderem. Ne? Du kannst richtig gut wütend werden. Und das ist dann so meine Überleitung zum Thema. Ist ja nicht immer Wut, aber bei Wut bietet sich's auch immer so schön an, weil hey, ich bin gut im wütend werden. So hat's ja noch keiner formuliert, ne?
Super, ja.
Und dann lasse ich mir beschreiben vom Kind, auch wenn es in dem Datenblatt vielleicht drinsteht, was die Trigger sind, dann lasse ich es mir natürlich vom Kind beschreiben. Sag, was wer oder was schafft es denn, dich am leichtesten wütend zu machen? Und dann erzählen sie halt, dann fangen sie an zu erzählen. Also das ist wirklich so die Art, wie ich einsteige. Und wie gesagt, es gibt ganz viele Vorgespräche, wo ich die Eltern nicht angucke, sondern die ganze Zeit nur mit dem Kind spreche. Und dann natürlich auch irgendwann sag ja, was ist dein Ziel? Und dann noch, hast du Fragen? Über das Ziel können wir gleich nochmal sprechen. Ich frage natürlich auch, auch dann gucke ich mal die Eltern an, ey, wenn ihr Fragen habt, ne? Ich erkläre auch immer, was wir machen werden, weil die haben ja meistens keine Ahnung, woher auch, ne? Das ist ja kein Zahnarzt, wo sie wissen, sie müssen den Mund aufmachen, sondern sie fragen dann, nee, sie fragen nicht, aber ich weiß, dass sie wissen müssen, wie wir gleich arbeiten. Also erkläre ich das, dass es cool wäre, wenn sie die Augen zumachen sollen, bitte, aber bitte, bitte nicht einschlafen, sage ich dann immer dazu. Und dann grinsen sie, viele machen dann die Augen zu und machen kleine Schauspieleinlage, das ist dann immer ganz lustig. Dann, wenn ich berühren möchte, um körperliche Impulse zu setzen, hole ich mir die Erlaubnis des Kindes und dann die der Eltern ein. Und dann erkläre ich noch, wie das mit unserem Nervensystem abläuft. Ne, wir haben ja die Denkräder und wir haben die Echse und die Gefühle im Körper. Das erkläre ich dann auch immer. Dann dürfen sie sich eine Echse aussuchen. Also das ist so dieses Gesamtpaket, sage ich mal, das ich hauptsächlich mit dem Kind eben mache. Und bevor wir auf die Zielsetzung eingehen, bin ich mal neugierig, wie es bei dir so stand. Die kommen rein und was passiert dann bei dir? Wie läuft es bei dir standardmäßig ab?
Fast genau gleich wie bei dir. Also tatsächlich, bei mir ist auch ganz klar der Fokus auf dem Kind. Also wenn die Tür aufgeht, ich begrüße immer erstmal das Kind. Und ich habe eine Top-Praxis, die sich unglaublich gut eignet, um Kinder zu begrüßen. Weißt du warum? Wenn die bei mir reinkommen, sind die eine Stufe höher als dort, wo ich stehe. Das heißt, ich bin ja sowieso nicht sehr groß gewachsen. Also gibt viele Kinder, die können mir direkt in die Augen gucken. Und wenn ich dann unten stehe, dann bin ich schon viel eher auf Augenhöhe. Und das finde ich total cool. Vor allem, wenn dann die Jungs kommen, weißt du, die 11-Jährigen, die schon ein Stück größer sind und ich so nach oben gucke und sage, oh, ich habe gar nicht gedacht, dass du so riesig bist. Aber komm mal erst mal runter, dann gleicht sich das aus. Also mein Ziel, wenn ein Kind in die Praxis kommt, ist, das erste Ziel ist, es zum Lachen zu bringen. Und manchmal stelle ich mich selber, also ich lache gerne über mich selber, du kennst mich, aber manchmal mache ich Witze über mich selber und das finden die total cool. Und bei mir ist es sonst ähnlich. Also wir gehen in die Praxis rein, setzen uns und dann ist erstmal das Kind für mich im Zentrum. Und dann frage ich mal, weißt du eigentlich überhaupt, warum du heute bei mir bist? Deinem freien Mittwochnachmittag am Heiligen musst du diese alte Tante da in Otelfingen besuchen. Weißt du eigentlich warum? Und da erlebe ich schon oft, dass viele Kinder dann so ratlos da sitzen und die Mama angucken und warten, bis die Mama antwortet.
Genau.
Und da weiß ich, wahrscheinlich wurde daheim, also zu Hause, nicht so ausführlich darüber
Und
gesprochen.
tatsächlich frage ich deswegen die Frage nicht mehr. Ich habe aufgehört, diese Frage zu stellen, weil das die Kinder, die wissen nicht. Also manche wissen es vielleicht, sind aber in dem Moment noch zu peinlich berührt, quasi die Karten auf den Tisch zu legen. Oder sie haben es vergessen oder sie können es nicht artikulieren und nicht. Ich habe echt aufgehört mit der Frage.
Lustig, nee, ich stelle sie noch. Und wenn dann so dieser ratlose Blick kommt, sage ich, naja, eigentlich ist ja Mama die Ursache, ne? Die hat dich ja hier hingeschleppt. Komm, wir interviewen mal deine Mama. Und dann machen wir im Vorgespräch erstmal so ein Mama-Interview. So, was ist denn das Tollste am Kind? Also ich fange immer mit dem Positiven an. Und da, wo die Mama dann auch strahlen kann und sagt, ja, er ist so unglaublich sportlich und hat so einen Siegerwillen und Durchhaltevermögen und. Und dann kommt dann eben meistens dann eben Wut oder was es dann halt sonst ist. Und dann schicke ich eigentlich die beiden ins Gespräch und höre nur zu.
Ah,
Eine Weile.
clever.
Das ist ein bisschen ähnlich, wie du das machst mit dem Datenblatt, das mal abchecken, ob Mama das auch wirklich gut gemacht hat. Also schicke ich das Kind so quasi ins Interview und befrag mal deine Mama. Stell dir mal vor, du bist Reporter oder Reporterin und das finden die meist sehr witzig. Und so kommt dann relativ schnell auf den Tisch, was Sache ist. Und dann ist für mich dann halt, und da kommen wir schon, also ich gehe dann schon ins Ziel. Also ich spreche dann schon über die Zielsetzung und tatsächlich erkläre ich nicht wahnsinnig viel, wie ich arbeite.
Okay, also du erklärst vorher nicht, dass da ein Reptiliengehirn mit an Bord ist.
Doch, aber nur ganz am Rande erwähne ich es, weil ich merke, die Kids wollen dann irgendwann auch mal loslegen und die Mama soll dann auch irgendwann mal raus. Und ich sage nur ganz rudimentär, hör zu, wir arbeiten mit etwas, was du in Hülle und Fülle hast, nämlich mit deiner Vorstellungskraft. Und wenn ich noch was erkläre, dann mache ich ein Beispiel. So quasi, weißt du, wenn du dir was vorstellst, reagiert dein Körper darauf. Stell dir jetzt mal vor, du beißt in eine Zitrone. Und da beobachte ich natürlich, ob das Kind schluckt. Sag, ja, siehst du, jetzt ist es dir passiert. Da floss der Speichel, ne? Also ich mache dann, wenn notwendig, mache ich so kleine pragmatische Vergleiche, was die Vorstellungskraft bewirken kann und erkläre das nur ganz am Rande und sage, weißt du, nachher geht die Mama raus, die muss das gar nicht alles so genau wissen. Und ich erkläre dir dann Schritt für Schritt, was wir machen. Aber nur ganz am Rande tatsächlich. Ich sage, immer, was du hier bei mir tust, wirst du super gut können. Du wirst immer recht haben, das gebe ich dem Kind immer mit auf den Weg, denn was du dir vorstellst, ist immer richtig. Also du kannst hier nichts falsch machen und das finden die in der Regel richtig cool. Es gibt keine Not,
Ja,
ich habe immer recht.
mega.
Also, ja.
Und wenn die Mutter dann draußen ist, dann erklärst du auch nicht weiter, sondern legst gleich los oder sagst du da noch was zur Echse oder so?
Wenn die Exe wirklich Teil der Sitzung ist, wenn ich weiß, da muss ich mit der Exe arbeiten, dann gehe ich ein bisschen tiefer auf die Exe ein. Ja. Dann gibt es auch gleich eine Exe, aber ich integriere die Exe nicht gleich von Beginn an in jede Sitzung. Kommt ein bisschen aufs Alter des Kindes drauf an. Weißt du, die Siebenjährigen, die haben schon so viel gehört bis zu diesem Zeitpunkt, schon so viel reden müssen oder erklären müssen, dass die da nicht mehr aufnahmefähig sind. Deshalb, ich streife es nur am Rande und sage, weißt du, wenn zwischendurch, wenn irgendwas ist, wo ich dir was erklären muss, dann machen wir eine Pause, öffnest du die Augen, trinkst wieder einen Schluck Wasser, ein paar Nüsse und dann besprechen wir das und dann machen wir weiter. Ich mache so, ich mache es ein
Okay.
bisschen häppchenweise. So ist dann, ja, und steige mit den Kindern ein. Also ich habe auch schon ein Kind gehabt, aber ich gar nichts erklärt. Ich habe dann gefragt, willst du wissen, was wir tun? Nein, ich will loslegen. Ja gut, dann legen wir los. Das Schöne ist ja, dass unsere Methode fast selbsterklärend ist, wenn wir sie richtig anleiten und wenn wir wirklich darauf achten, dass das Kind so in seiner Bilderwelt angekommen ist, im Visualisieren angekommen ist, läuft es eigentlich fast von selbst. Brauche ich gar nicht mehr so viel zu erklären.
Fragen bei dir die Eltern irgendwie dann viel nach oder sind die dann eher still auch?
Kommt aufs Anliegen drauf an. Kommt und auf die Zielsetzung. Also wenn viele Fragen kommen, dann, weil wir über die Zielsetzung sprechen müssen. Was ist eigentlich mein Auftrag? Da investiere ich tatsächlich gerne Zeit. Aber sonst nee. Nee, die fragen
Bei mir
nicht.
auch nicht.
Ja?
Ja.
Ich glaube, die kennen uns einfach schon auch. Also man findet ja einiges von uns auch im Internet und ist relativ gut erklärt, was mein TV ist. Und nee, da kommen nicht viele Fragen.
Ich glaube, das ist der eine Teil, warum das so ist. Und der andere ist, weil die einfach, glaube ich, merken, dass wir mit dem Kind sprechen wollen, dass es nicht ihre Show ist,
Ja.
sondern die vom Kind und sich dann gerne zurücknehmen und das Kind sprechen lassen oder so.
Ja, genau. Aber für mich ist der Knackpunkt immer wieder, und jetzt kommen wir zu diesem Thema, die Zielsetzung. Was ist wirklich mein Auftrag? Und
Genau,
da
da wissen die selten gleich eine Antwort, ne?
doch, die Mütter haben immer eine Antwort, aber die Kinder nicht.
Ja, ich frage ja nur die Kinder im ersten Moment.
Ja, wir kennen ja die Zielsetzung oder den Auftrag der Eltern schon. Ne? Steht im Datenblatt bei dir im Kennenlerngespräch, du weißt eigentlich, was das Thema sein soll. Aber ich erlebe halt immer wieder, dass dann die Kinder oft auch eben unvorbereitet bei mir landen. Wir gehen heute zu dieser Claudia Dübendorfer, wirst dann schon sehen. Na,
Ja.
guck das mal an. Oder, ja. Die Kinder wissen gar nicht so richtig, warum sie hier sind und wenn sie dann damit konfrontiert werden. Ha, nein, ist doch alles nicht so schlimm. Oder Wut beispielsweise. Ich hatte vor circa 4 Monaten hatte ich einen 11-Jährigen in der Praxis, wo die Mutter gesagt hat, jetzt geht's nicht mehr. Er streitet tagtäglich mit dem kleinen Bruder und das geht da ab im Zimmer und so. Und er ist so unglaublich aggressiv. Und für den 11-Jährigen war es überhaupt kein Problem, weil die raufen den ganzen Tag, die Jungs, aber die mögen sich und die verstehen sich und die raufen gerne, aber für die Mutter war es zu laut. und zu
Ja.
viel. Ne?
Ja.
Und da muss man die Balance finden. Was ist jetzt wirklich das Thema? Weil der Große hat gesagt, nein, wir leiden nicht darunter. Klar, wir raufen. Also wirklich, das sind zwei sehr sportliche Jungs gewesen und waren ständig im gegenseitigen Wettkampf. Und ja, wo ich auch sagen musste, ja, gut, ich habe jetzt keine Jungs zu Hause. Bei den Mädels ist das ein bisschen anders. Aber ob man da also wirklich einfach nur den Älteren in die Praxis schleppt und sagt, oh, aber das darf nicht sein. Natürlich habe ich dann hingeguckt, ist da was? Ist da irgendwie Neid? Ist da das Gefühl von weniger geliebt zu sein? Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass für die Jungs das Thema so groß war. Und war es übrigens dann auch nicht. Er hat sich dann doch bereit erklärt, mit mir mal nachzuforschen, was ihn denn so, ja, wütend macht, kann man eben nicht sagen. Was ihn so triggert im Kleinen. Und da finde ich, ist manchmal die Zielfindung schwierig, weil die Eltern unter was ganz anderem leiden als die Kinder. Und das verstehe ich auch. Wenn eine Mutter, die meisten Mütter sind heutzutage berufstätig, hochprozentig berufstätig, kommt sie nach Hause, zu Hause ist ein Chaos, es steht noch kein Essen auf dem Tisch, die Wäsche stapelt sich und die Kinder schreien die ganze Zeit. Dann möchte man schon dort ansetzen, wo man schnell abstellen kann, nämlich bei den Kindern. Ne? Weißt du, was ich meine?
Na klar.
Ich verstehe das. Aber nicht jedes, ich sag mal, nicht jeder Brüder- oder Geschwisterstreit ist behandlungsbedürftig.
Ja.
Und oft frage ich mich dann, wer gehört denn jetzt zu mir in die Praxis? Sind es die Kinder oder braucht die Mama Unterstützung?
Ja.
Oder?
Oder zum einen, das ist ja ganz häufig, was wir so denken, ne? Und das andere ist aber auch gerade bei Geschwisterstreit, dann wird natürlich das Kind angeschleppt, das lauter ist beim Streit. Und dann sitzt die Mutter aber schon bei mir auf dem Sessel im Vorgespräch und sagt, na ja, der kleine große Bruder, der stichelt halt auch, der kennt halt auch die Knöpfe. Und dann
Genau.
sage ich, ja, dann ist es aber auch also ein bisschen unfair, nur mit einem Kind zu kommen und von dem zu erwarten, dass er die Sticheleien ab jetzt im Zen annimmt und sagt, okay, dann schreie ich halt nicht mehr zurück. Und dann gucken die Mamas immer ganz betreten, weil sie das dann plötzlich auch realisieren, dass das nicht ganzheitlich gedacht ist sozusagen.
Ja, genau, das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Also das sind Dinge, die ich oft erlebe. Oder weißt du, also ich kann dir mal ein paar Beispiele sagen, was ich schon gehabt habe in der Praxis, wo ich mehr Zeit in die Zielfindung gesteckt habe als schlussendlich in die Sitzung. Ich hatte eine Mama, die kam mit ihrer Tochter Perfektionistin, und die hat zu mir gesagt, machen Sie die schneller. Und ich, hä? Ja, machen Sie, und ich zitiere wirklich das wörtlich, machen Sie die schneller.
Krass.
Die da, hä? Machen Sie die schneller, weil die alles so schön machen will, dass sie in der Schule dann zeitlich nicht hinkommt mit den Aufgaben. Okay. Ich hatte ein Mädchen, ein neunjähriges Mädchen, das hat ihr Pferd verloren. Und du weißt ja, wir haben vorhin über Haustiere gesprochen, bevor wir aufgezeichnet haben. Ein Pferd ist auch so eine wahnsinnige Bezugsperson, oder? Ein Kind und das eigene Pferd. Und das Pferd ist gestorben. Und das war 2 Wochen her, da kam die Mutter mit dem Mädchen. Ja, sie trauert immer noch. Machen Sie das weg.
Der Wahnsinn.
Und vor einem halben Jahr hatte ich eine Anmeldung von einem Jungen, 8-jährig, der hatte vor einer Woche seine ADHS-Diagnose gekriegt, und die kamen, machen Sie das weg. Und ich, was genau? Ja, ADHS, er hat die Diagnose ADHS. Und da schnappe ich dann schon auch nach Luft, weil ich weiß, wie schwierig es ist, gerade für Eltern, diese schweren Gefühle der Kinder mitzutragen. Trauer um ein Pferd, das ist furchtbar, wenn man sieht, das eigene Kind leidet so. Natürlich ist es auch furchtbar, wenn man merkt, der eigene Sohn kann sich schlecht konzentrieren und gerät unter die Räder in der Schule. Man leidet ganz schlimm mit, aber es kann ja nicht sein, dass man das Kind dann, Karin Fütterer sagt es immer so schön, in eine Kinderreparaturwerkstatt bringt, wo man
Ja.
das Gefühl, was absolut berechtigt ist, einfach wegmacht.
Ja. Ja. Und das sage ich im Vorgespräch auch immer. Ich sage, hey, es geht nicht darum, deine Wut wegzuzaubern oder die Angst oder was es auch ist. Die Wut gehört genauso zu deinen Gefühlen dein Leben lang wie Trauer, wie Stolz, wie Freude. Behalte dir die Fähigkeit unbedingt bei. Und dann gucken die mich immer so an, so, ach so, okay, ja, ich bin gar nicht so verkehrt. Und ich so, nein, das gehört zum Leben mit dazu. Und dann nicken die Eltern auch immer ganz eifrig.
Genau.
Ja.
Ja,
Also
das
das
ist
ist
so.
mir auch immer ganz wichtig, dass die wissen, es ist erstmal nichts mit dir verkehrt und es geht nicht um Wegzaubern von irgendwas. Ne? Gehört einfach mit zum Leben mit dazu. Und Wut ist auch ein ganz wichtiges Gefühl, das wir unbedingt brauchen im Leben.
Ich bin richtiger Wut-Fan, ehrlich gesagt. Nein, ich finde wirklich, Wut ist ein unglaublich wichtiges Gefühl, weil es bringt zum Ausdruck, dass du dich selber auch ernst nimmst. Weißt du, ich komme aus einer Generation, wo wir, gerade wir Mädels, gelernt haben, ha, deswegen musst du jetzt nicht wütend sein. Hä?
Ja.
Schluck
Ja.
deine Wut runter, sei lieb, brav, angepasst. Und wir mussten erstmal lernen, für uns einzustehen und Grenzen zu setzen und wenn nötig eben lauter Grenzen zu setzen. Und deshalb bin ich Fan von Wut. Und man darf bei Wut nicht vergessen, dass Wut immer ein sekundäres Gefühl ist. Das heißt, es ist wie der Hut eines anderen Gefühls. Was liegt denn unter der Wut? Und das ist für mich im Vorgespräch immer auch ein Thema, wenn es ein Wutthema ist. Was könnte denn die Wut auslösen? Wut ist ein Schutzgefühl. Wut schützt mich, aktiviert mich auch, ist ein kräftiges Gefühl. Und deshalb sage ich das auch den Eltern im Vorgespräch. Wir gucken mal, warum die Wut da ist. Und es kann eben sein, dass wir dann an einem ganz anderen Thema landen, als das, was Sie jetzt eigentlich meinen.
Ich hatte neulich auch mal ein Kind, das dann auch ein wütendes. Und als auf die Frage, ne, was wäre cool, wenn wir das zusammen erreichen würden, sagt es dann, ich will wieder lieb sein. Ist
Oh.
mir alles aus dem Gesicht gefallen und ich so, ey, du bist lieb, du bist richtig so, wie du bist. Also da habe ich dann erstmal so das
Ja.
Bedürfnis gehabt, dem zu sagen, das hat nichts mit Liebsein zu tun, ne? Weil er
Richtig.
wirklich so sagt, weil das heißt, ich bin böse, ne? Einerseits war es ja schon mal schön, dass er nicht gesagt hat, ich will nicht mehr wütend sein, weil das hören wir ja auch ganz oft. Ne? Wenn du nach dem Ziel fragst, dann kommt ja immer, ich will keine Angst mehr haben, ich will nicht mehr wütend sein. Und dann gucke ich dir immer so an, je nach Alter, wenn sie schon ein bisschen älter sind, sage ich dann, naja, das, was du mir gerade sagst, ist so, als ob dich deine Mutter zum Einkaufen schickt und sagt, geh mal bitte einkaufen, aber keinen Käse. Und dann
Genau.
weißt du auch nicht, was du mitbringen sollst.
Genau.
Und dann so, ach so, ja, okay. Und dann können wir da anfangen, das rauszuarbeiten, was es denn sein soll.
Ja,
Ist auch sehr spannend immer, weil die natürlich immer diesen Mangel sehen oder das Doofe sehen, weil sie es ja auch gespiegelt bekommen. Und dann
richtig.
sagt, das muss bitte weg. Aber kein Plan, was man denn stattdessen haben will oder was denn gut wäre, was unterstützend wäre.
Genau. Und weißt du, das Verrückte ist ja, dass Wut immer so negativ bewertet ist. Also wenn du wütend bist, bist du nicht lieb. Das ist doch ein Blödsinn.
Ja.
Ein völliger Blödsinn. Und deshalb kommt das ja, ich will lieb sein, ne? Ich will nicht mehr wütend sein. Ich hatte neulich einen Jungen, der gesagt hat im Vorgespräch, ja, ich möchte einfach cooler sein. Und damit kann ich umgehen. Das
Ja.
finde ich ein cooles Gefühl. Da kann man hinarbeiten. Aber eben, man muss immer gucken, was drunter liegt. Und für mich ist einfach klar, und das sage ich auch den Müttern, wenn sie dann manchmal auch ein bisschen, ich sag mal, genervt intervenieren im Vorgespräch, sage ich den Müttern immer, schau, ich muss gucken, was das Kind verändern möchte, nicht was euch stört, sondern was das Kind
Schöner
anbaut.
Satz.
Ja, ne? Weil das Kind und ich, wir bilden ein Team. Wenn das Kind sagt, nee, will nicht da arbeiten und das, was meine Mama will, das will ich nicht. Also das kennst du vielleicht aus Gesprächen mit Teenagern und Handysucht, ne? Finde ich doof. Dann habe ich keine Chance, mit dem Kind arbeiten zu können. Das wird alles ablehnen, was ich mit dem Kind mache und jeden Schritt wieder zurückgehen, den wir machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gucken, was möchte denn das Kind verändern? Und das kann was anderes sein als das, was die Mama eigentlich auf dem Plan hat, oder? Wie
Das
oft erlebst du
erinnert
das?
mich gerade an zwei Jugendliche. Der eine, würde ich mal sagen, 12, also fast jugendlich, und das Mädel war, glaube ich, 15. Und die Mama kam mit dem Mädchen und sagte dann eben im Vorgespräch, ja, neben dem Thema hätte ich auch noch gerne, dass sie so ein bisschen was dran arbeiten, dass das Mädel extrovertierter wird. Mein Gott, die ist doch jetzt 15, die muss aufs Partys gehen, die muss doch mal rausgehen und Spaß haben. Dann guckte die Jugendliche ihre Mutter an und sagt, Mama, das interessiert mich aber nicht, ich will nicht auf Partys gehen. Also das war sehr lustig, in Anführungsstrichen. Und bei dem Jungen, da war es auch, ich glaube, sich wohler fühlen in der Schule, irgendwie, das ist echt schon lange her. Aber was mir in Erinnerung blieb, ist, dass die Mutter mir im Vorgespräch sagte, dass er auch manchmal stottert. Und ob wir da nicht auch reingucken können. Und als ich dann fragte, an was wollen wir heute alles so arbeiten, kam halt dieses Thema überhaupt nicht auf. Und dann habe ich es irgendwann halt proaktiv angesprochen, gesagt, ey, ich habe hier im Datenblatt noch stehen, oder deine Mutter hat es mir am Telefon erzählt, dass du manchmal stotterst. Und dann fiel dem Jungen alles aus dem Gesicht. Der guckte seine Mutter an und sagte, Mama, aber das stört mich gar nicht.
Aha. Ja.
Und dann sage ich, ja, dann müssen wir daran schon mal gar nicht arbeiten. Herzlichen Glückwunsch. Also super, dann habe ich ihn da gestärkt und habe gesagt, großartig, gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon erlebt. Besonders, wenn du, das gleich dann das nächste Thema, wenn du von den Eltern so eine lange Liste kriegst, woran du alles arbeiten sollst. Ne? Das und das. Und dann irgendwo noch, ja, Bettnässen kommt auch noch mit auf den Plan. Wo ich dann manchmal da sitze und denke, wo fange ich denn da an? Und auch da mache ich die Prioritäten mit dem Kind. Oder gucken, was stört dich denn? Was möchtest du denn nicht mehr haben? Oder was möchtest du jetzt bearbeiten mit mir? Und das sieht dann halt meist ganz anders aus als das, was die Eltern sich wünschen. Und dann kommt dann manchmal, weißt du, habe ich auch schon erlebt, so der schiefe Blick der Mama zu mir, so quasi, hey, ich bezahle. Ich gebe den Auftrag. Und wenn ich das so wahrnehme, dann versuche ich das ein bisschen einpflichten zu lassen. Sagen, ja, ist mega. Dann sage ich dem Kind, weißt du, deine Mama, der ist so wichtig, dass es dir gut geht. Die bezahlt mich, damit wir beide zusammenarbeiten. Und ich bin nicht ganz billig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beide genau das Thema finden, was für dich am beschwerlichsten ist. Und dann kommen die Mütter dann wieder mit ins Boot. Man hat dann, ja, ich weiß, du bezahlst. Aber das ist halt manchmal auch so, finde ich, ein bisschen schwierig, auch eben den Eltern klarzumachen, hey, wir brauchen das Thema, woran das Kind arbeiten möchte.
Deswegen frage ich halt auch immer in dem Telefonat, das ich mache, was glaubst du, wie reagiert dein Kind, wenn du jetzt deswegen, ne? Und da kommen ja ganz unterschiedliche Antworten, und ganz oft fragen die Eltern auch, was soll ich in meinem Kind sagen? Manche wissen schon, manche sagen, ja, ich habe mit meinem Kind gesprochen und deswegen rufe ich an, alles easy. Und ganz oft aber eben noch nicht. Da ist die Mutter dann proaktiv und hat sich bei mir gemeldet und fragt dann, ja, was sage ich denn jetzt meinem Kind, wo es denn da hingeht? Und dann sage ich auch immer, also eigentlich ganz einfach, sie sagen ihrem Kind, da geh mal zu einer Frau und die arbeitet den ganzen Tag mit Kindern, denen es genauso geht wie dir. Das gibt scheinbar so viele Kinder, die wütend sind, Angst vor der Schule haben oder was immer das Thema auch ist, dass die davon leben kann.
Cool.
Und dass das Kind einfach weiß, es ist kein Freak, es ist nicht das Einzigste auf der Welt, das dieses Problem hat, sondern es ist ganz normal, so normal, dass die Frau sogar davon leben kann und den ganzen Tag deswegen arbeitet. Und dann ist es immer so, ah, super Idee, so mache ich es.
Super. Ja,
Also
tatsächlich.
ähnlich wie du sagst eben, ne, deine Mama bezahlt mich und so, bringe ich das auf der anderen Schiene
Genau.
rein, dass die Kinder einfach wissen, ach okay, gut, das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich der absolute Depp bin und nichts auf die Reihe krieg, sondern scheinbar gibt es da noch andere, die auch so
Ja,
sind wie ich.
das hilft schon ganz massiv, wenn man sich ja mit seinem Problem so alleine fühlt, oder? Ja, zu wissen, hey, gibt ganz viele. Weißt du, das ist mein Standardspruch, wenn ich mit Bettnässern arbeite.
Dass es
Ja.
ganz viele noch gibt.
Man kann das, also ich müsste mal wieder die aktuellen Zahlen googeln, aber es gab mal eine Statistik, die hat besagt, dass in jeder siebten Klasse mindestens drei heimliche Bettnässer
Oh,
sind.
krass.
In jeder siebten Klasse.
Krass.
Also ja, es ist viel verbreiteter, als man meint. Und wenn du dann dem verschämten 12-, 13-Jährigen sagst, hey, das ist überhaupt nichts Schlimmes, da bist du nicht alleine damit. Da geht das Familiengeheimnis kommt ein bisschen leichter werden. Also, ja, Genau. Also ich tatsächlich, ich nutze das Vorgespräch erstens zum Rapportaufbau, also zum Beziehungsaufbau zum Kind. Und da gehe ich wirklich ganz intuitiv vor. Also wenn ich merke, dass das ein Kind ist, was total scheu ist, dann mache ich halt ein bisschen den Kasper.
Ja,
Weißt du?
genau.
Oder die coolen Teenager, da mache ich blöde Sprüche über mich, bis die endlich mal grinsen und merken, oh ja, es kann gar nicht so schlimm sein, was hier
Ja.
passiert. Also das ist für mich so das A und O und dann eben die Zielsetzung, woran arbeiten wir heute?
Ja, ja.
Sag mal.
Und dann kann es irgendwann losgehen, ne? Dann fliegen die Eltern. Genau, sage ich auch immer. Du, jetzt wären wir eigentlich so weit. Wollen wir deine Mama mal rausschmeißen? Also ganz liebevoll rausschmeißen, aber doch rausschmeißen und die dann so, ja.
Ja, das ist tatsächlich, das mache ich manchmal ganz früh schon, wenn ich merke, dass das Kind nicht sprechen möchte, solange die Mama im Raum ist. Sag, weißt du was? Wir positionieren deine Mama jetzt so draußen auf dem Sofa, geben ihr noch einen Kaffee in die Hand und dann gucken wir beide, was wir machen. Ne? Und das funktioniert ganz oft sehr, sehr gut. Dann öffnen sich oft die Kinder. Und
Ja.
das ist ja auch der Grund, ja, Mütter fragen auch immer wieder, das ist ja auch der Grund, warum wir die Mamas rausschicken. Oder?
Na klar, damit die endlich mal frisch von der Leber weg was erzählen können.
Richtig, richtig. Und das hat nichts Negatives zu tun mit oh, dann können Sie mal erzählen, was die Eltern alles falsch machen, aber sie können anders sprechen. Und sie sind natürlich dann selber verantwortlich, weil die Mama nicht nicken oder den Kopf schütteln kann, wenn ich
Genau,
etwas sage,
genau.
ne? Hast du schon Kinder gehabt, die Mama nicht rauslassen?
Na klar, immer wieder. Und das ist
Nicht, ne?
tatsächlich ja. Und das ist nicht unbedingt immer altersabhängig. Also ich hatte schon Fünfjährige, die sich ein Loch im Bauch gefreut haben, als die Eltern endlich verschwunden sind. Und aber auch schon 10, ich glaube 10- oder 11-Jährige, wo es nicht ging. Oder ich hatte auch schon mal einen 10-Jährigen, der wirklich nur bis in den Garderobenbereich rein ist und hat sich dann im Schoß der Mutter vergraben.
Ach, wirklich?
Und dann
Okay.
bin ich halt dort geblieben. Ich muss halt immer wieder rüber in den Praxisbereich laufen, um Zeug zu holen, aber egal. Und dann hat er immer so halb gelunzt und es hat, also wir haben ja nie eine Garantie oder können ja nie vorhersagen, wann eine Sitzung gut läuft oder nicht. Und das lief tatsächlich sensationell dafür, dass du dachtest, der ist total verschlossen. Aber ja, ich habe es immer wieder, dass die Kinder das nicht wollen. Und gerade natürlich, wenn sie sich anmelden mit dem Thema, ich kann nicht allein bleiben.
Ja.
Dann sage ich aber auch schon in meinem Telefonat vorher zur Mutter, wenn das so ist, ich werde das Kind fragen, wie gerade so die Tagesform ist. Wenn das Kind dann sagt, nee, Mama bleibt, dann werden sie einfach zur Deko. Zur wunderschönen Deko, aber zur Deko. Und das funktioniert dann wunderbar. Dann machen die sich zum Kissen, wo das Kind sich anlehnen kann. Das hat natürlich den Vorteil, nach einem Nachgespräch muss ich nicht mehr viel erzählen.
So,
Das
ja.
ist der Vorteil, aber weil es mir halt einfach wichtiger ist, dass ich da ein entspanntes Kind habe, als eins, das ich ums Verrecken überredet habe, die Eltern rausgehen zu lassen und dann aber die ganze Zeit mit Spannung wie auf Kohlen sitzt und sich nicht sicher fühlt, weil das ist ja für unsere Arbeit dann auch
Nee,
kontraproduktiv.
ich habe das tatsächlich ganz, ganz selten.
Ach komm.
Ja, mag aber daran liegen, wie meine Praxisräume liegen. Also die Mama ist wirklich, sind schon separate Räume, aber das ist wirklich gleich um die Ecke. Man hört auch, wenn sie sich draußen einen Kaffee macht oder so. Aber ja, nee, ich habe das wirklich sehr, sehr selten. Ich hatte einmal ein Mädchen, ein kleines, die war wirklich erst 5. Die wollte nicht, dass die Mama rausgeht, die wollte auf der Mama sitzen und das hat wunderbar funktioniert. Und das zweite wollte auch nicht, dass die Mama rausgeht. Und dann habe ich kapituliert und gesagt, okay, dann bleibt die Mama drin. Und die Mama, die war großartig. Die hat gesagt, gut, dann bleibe ich drin. Hat sich einen Stuhl geschnappt und sich in eine Ecke gesetzt und hat in die Ecke geguckt. Und so hat sie den Kontakt unterbrochen. Sie war zwar da, aber das Kind konnte nicht mit ihr kommunizieren, auch nicht mit Blicken. Und das hat super gut funktioniert. Das Kind war in Sicherheit und trotzdem hat er, also es war wirklich super. Ansonsten kriege ich die Mamas wirklich immer raus. entweder mit deinem Trick, den habe ich nämlich von dir. Den hast du mir mal verraten. Wir lassen uns die Schuhe geben von den Mamas. Ja? Schuhe aus. Und dann sagen wir, weißt du, geht die nicht mehr raus. Musst du keine Angst haben, die ist noch hier. Und der zweite Trick, habe ich jetzt erst seit ich in dieser Praxis bin, ich gebe gerade Kindern, die extreme Trennungsängste haben, gebe ich eine Schnur in die Hand, so ein langer roter Faden, und den ziehe ich bis in den Wortebereich und Ja, dann Rede hält die Mama. Und das habe ich jedes Mal, wenn du deiner Mama während der Sitzung ein Grüßchen schicken möchtest, dann ziehst du an der Schnur und dann zieht sie zurück. Und das funktioniert ganz, ganz hervorragend. Und das Ziel ist natürlich immer, dass während der Sitzung das Kind sagt, ich brauche jetzt die Schnur nicht mehr. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut.
Das gucke ich mir mal dann von dir ab. Kaufen wir mal eine schöne Schnur. Mal gucken, ob die unter die Tür durchgeht.
Ja.
Auch eine schöne Idee. Ja.
Kannst einen Wollfaden nehmen, das
Ja.
geht wirklich gut. Oder durch Schlüsselloch habe ich auch schon in der alten Praxis. Aber das ist wirklich schön. Und danach wissen Sie, so diese Verbindung, die bleibt, auch wenn ich jetzt den Faden loslasse.
Ja.
Die bleibt. Also das sind so Tricks, die man natürlich anwenden kann, weil ich muss schon sagen, ich möchte die Mamas draußen haben.
Lieber ist es mir auch,
Und
in
die
der Tat.
Papas. Das ist so, genau. Sag mal, kriegst du viele Fragen, wie viele Sitzungen jetzt notwendig sind für dieses Problem?
Nee, nicht so oft. Also ich sage beim Telefonat, sage ich eh schon immer, dass ich jetzt keine bin, wo man ein halbes Jahr jede Woche hinkommt, sondern
Ja.
in der Regel sehe ich die Kinder 2 bis 3 Mal, sage ich. Und deswegen machen wir auch erstmal nur 2 Termine aus.
Okay, ja.
Und dann wissen die eigentlich schon Bescheid.
Ja. Okay, ist so lustig, siehst du, ich mache es umgekehrt. Also, weißt du, wir wissen ja, MeinTV hat als Methode den Ruf, sehr effizient zu sein. Und das stimmt ja auch. Also, da können wir wirklich dafür einstehen. Aber ich wehre mich ein bisschen gegen den Druck, der da aufgebaut wird, so quasi mein Kind mit seiner Zwangsstörung geht jetzt zweimal zu Claudia oder zu Angela und dann ist die Zwangsstörung weg. Oder die Trauer, oder was es dann halt, das Selbstwertgefühl ist voll aufgebaut. Und da halte ich den Ball extrem flach. Ich mache immer nur einen Termin aufs Mal, übrigens. Und ich sage, wenn Eltern mich fragen, ja, wie viele Termine braucht das jetzt? Dann sage ich, das kann ich erst sagen, wenn ich mit dem Kind schon mal gearbeitet habe, wenn ich sehe, wo der Hund begraben ist, also was der Grund ist fürs Anliegen, erst dann kann ich es sagen. Und dann werden wir weitergucken. Und ich finde halt, es kommt aufs Anliegen drauf an. Gerade eben Zwangsstörungen oder Mütter, die ihre Kinder bringen für Aufbau von Selbstvertrauen. Das ist was, das man kann ein bisschen dran arbeiten, natürlich mit den Sitzungen, aber das baut sich durch Erfahrung. Und die Erfahrung müssen sie erstmal machen. Da bleibe ich sehr schwammig. Ich
Also
sage auch.
tatsächlich, wenn ich auch schon merke, es ist so ein stark körperliches Thema, dann sage ich dann sage ich das zwar auch, dass man nicht zu mir ein halbes Jahr jede Woche kommt und normal sehe ich sie 2 bis 3 Mal, aber dann tue ich noch den Zusatz dazugeben, sagt, aber bei Ihnen will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil es einfach eben das oder das Thema ist und die Erfahrung hat gezeigt und so weiter.
Ja.
Also das
Ja.
gebe ich dann schon auch mit, da setze ich mich
Wow.
selbst dann auch nicht unter Druck.
Ja. Genau. Also ich gucke halt, was ist das Anliegen? Also meine längste Begleitung, konsequente Begleitung eines Kindes war eine Zwangsstörung. Das hat 15 Sitzungen gebraucht.
Ja,
Im
Wahnsinn.
Abstand von 2 Wochen. Also da sind wir dann bei einem halben Jahr, sogar ein bisschen mehr. Aber die Zwangsstörung ist definitiv gegessen.
Wahnsinn,
Also,
ne?
und da sind wir schnell,
Ja.
wenn man andere
Ja.
Bereiche, ne? Da sind
Ja.
wir schnell. Also ich finde halt einfach eben dieser Druck so aufzubauen und zu sagen, ja, 1, 2, 3, höchstens 3 Sitzungen und dann ist das Thema gegessen, wird aus meiner Sicht weder dem Menschen gerecht, dem Kind gerecht und dem Anliegen auch nicht
Ja,
gerecht.
ich würde auch nie das
Ja.
Wort höchstens damit einbauen, um Gottes Willen.
Ne,
Genau.
oder? Ja.
Ja.
Es kommt halt darauf an, wie die Kinder mitarbeiten und
Ja.
wie motiviert sie sind und wie engagiert sie sind und ob sie unsere Erfolgsaufgaben zu Hause auch machen.
Genau.
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 Ja. Sag mal, so zum Schluss noch, wie lange dauert denn das Vorgespräch bei dir in der Praxis?
Ich würde mal sagen, 15 Minuten bis 20 so.
Ja.
Ja.
Ja. Bei mir so zwischen 20 und 30, ja. Aber ich habe natürlich das Kennenlerngespräch nicht.
Genau, da habe ich ja dann die Zeitersparnis sozusagen, ja.
Aber ist schon wichtig, oder? Also
Ja.
diese
Wahnsinn.
erste halbe Stunde ist einfach wichtig und da lohnt sich die Zeit zu nehmen, oder?
Ja, da bloß nicht hudeln.
Nee? Wirklich nicht. Und vor allem legst du ja hier die Basis auch dann für die Zusammenarbeit
Ja,
mit.
genau.
Wenn das funzt, dann funzt der Rest auch.
So schaut's aus. Ey, das war jetzt gerade so spannend. Jetzt
Ja.
kennen wir uns schon so lange, aber darüber haben wir echt noch nie gesprochen, wie wir das so machen, wirklich im
Ja.
Detail.
Ja.
Vielen Dank, es war mega.
Ich danke dir. Gleichfalls, war wirklich mega. Und eben, da sieht man, man kann noch vielen Jahren noch immer voneinander lernen. Und
Ja,
das so.
ach, wie herrlich.
Und das Nachgespräch besprechen wir ein anderes
So
Mal.
machen wir das. Das nehmen wir uns beim nächsten Mal vor.
Supi, hey, Angela, war ganz toll mit dir. Ich wünsche dir ganz tolle, coole Klienten und spannende Vorgespräche. Bis zum nächsten Mal.
Ich dir auch.
Danke,
Tschüss.
bis dann. Tschüss. Das war der MeinTV-Wochentag. Danke fürs Zuhören. Hast du uns schon abonniert? Wir freuen uns über deine Sterne, dein Feedback oder ein herzliches Daumen hoch. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die Welt von MeinTV und den Traumberuf Kindern zu helfen entdecken willst, dann werde kostenlos Teil vom Inner Circle. Den Link dazu findest du in den Shownotes.